Digital und real. Digitale Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Episode von Digital und Real, dem Podcast der Allianzmission und der Region Digital bei der Allianzmission. Auch heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe heute jemanden zu Gast, der nicht erst gestern, sondern schon vor einer ganzen Reihe von Jahren angefangen hat, seine Leidenschaft für Glaube Online und für digitale Gemeinde zu entwickeln. Bei mir ist Dan Peter und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Simon. Freut mich auch sehr.
Dan, man könnte dich kennen. Man könnte dich kennen, weil du Pressesprecher bist, weil du rund um Öffentlichkeitsarbeit in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, viel aktiv bist. Wer dich jetzt noch nicht kennt, wie würdest du dich in ein, zwei Sätzen vorstellen?
Ich habe gemerkt, dass bei mir sich tatsächlich das Berufliche und das Private so stark mischen, dass es gar nicht so einfach auseinanderzuhalten ist. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich bin 65 Jahre alt, fürs Digitale eher zu alt natürlich. Ich bin verheiratet, wir haben 3 erwachsene Kinder und 4 Enkel inzwischen sogar schon. Und ich könnte aber genauso sagen, ich bin mit Herz und Seele auch Pfarrer. Das war mein erster Beruf, dass ich dann in die Medienarbeit der Landeskirche hineingeraten bin. Das hatte immer mit Parallelitäten an den Stellen zu tun und dann auch mit der Chance, an der Stelle einiges zu entwickeln. Und was kann man noch sagen? Ja, ich höre furchtbar gern Musik. Ich bin auch gerne draußen. Aber ich brauche Leute um mich herum. Ich mag es überhaupt nicht, alleine zu Hause im Homeoffice oder so zu sein.
Was du heute leider bist, wie wir verraten dürfen. Aber normalerweise bist du gerne mit anderen Menschen. Ich habe so ein bisschen angeteasert. Du bist jemand, der nicht erst seit gestern mit dem Thema Digitalität und Glauben und Kirche unterwegs ist. Nenn uns doch mal eine Jahreszahl. Wann war das erste Mal, wo du Schritte voran dafür gegangen bist, dass im digitalen Raum Kirche passiert oder im digitalen Raum Glaube kommuniziert wird?
Ja, also natürlich fing das an mit den Präsenzen der Kirche im Netz. Und das würde ich sagen, das war um 2000 herum. Das war eine meiner ersten Aktionen, auch im Evangelischen Oberkirchenrat zu schauen. Es gab eine Website, die war aber quasi tot, dass wir die beleben mit Inhalten, auch mit kommunikativen Angeboten, mit Ähnlichem. Und dann das, was man heute unter Digitalität oder Kommunikation im digitalen Raum nennt, Social Media Ähnliches, da sind wir tatsächlich 2007, 2008, damals mit einem Vorstoß zum Philipp Holzbrink Verlag, StudiVZ, SchülerVZ, sagen manchen etwas, haben wir gemeinsam die Württembergische Landeskirche, die EKD und wie gesagt die Holzbrink-Gruppe da was überlegt. Und dann ging aber StudiVZ, SchülerVZ ganz schnell den Bach runter. Und das hing natürlich mit der Internationalität genau dieser Zielgruppe der Schüler und der Studenten zusammen. Sprich, Facebook hat dann schlichtweg das Feld übernommen.
Woher kommt diese Affinität oder die Lust, in dem Bereich loszugehen? War es für dich einfach nur eine Notwendigkeit, dass du gesagt hast, oh, da ist was, da sollte was sein, da ist noch nichts? Oder gibt es irgendwelche Vorprägungen, warum du dich besonders fürs Mediale oder auch für Online begeisterst?
Natürlich, mein Vater hat sich schon mit Computer beschäftigt. Bei uns in der Familie war das Alltag. Und meine Eltern, die beide über 90 sind, gehen natürlich mit digitalen Instrumenten um. Aber das ist es nicht. Letztlich war es für mich schon immer eine Frage, wo sind denn heutzutage die Marktplätze, die wir im Neuen Testament lesen? Also die Agora in Athen gibt es nicht mehr. Den Dorfplatz hier, wo alle Gespräche stattfinden, den gibt es vielleicht 1-2 Mal im Jahr, aber nicht mehr täglich. Und wo sind heute die Austausche der Inhalte, das Gespräch auch über die privaten Themen und das öffentliche Gespräch auch über wichtige Dinge, das funktioniert im Netz und das funktioniert in der Digitalität. Und es gab natürlich auch Zeiten, wo das ganz extrem notwendig war. Für mich war das Jahr 2020 hier ganz entscheidend nochmal, wo ich gemerkt habe, dass ganz viel private Talks, private Austauschforen da waren zur Zeit von Corona, wo Leute ihre wirklich tiefsten Ängste und Ähnliches geäußert haben und wo man auch als Christ gefordert war, hier mal über seinen Glauben zu sprechen oder umgekehrt auch zu sagen, du, ich bete dich für dich. Oder an was erinnerst du dich gerne zurück, was dich auch mal berührt hat? Und dann hat man gemerkt, dass die Grenzen zwischen den Konfessionen im digitalen Raum komplett verschwimmen, weil ich im Austausch eigentlich sowohl im innerchristlichen Bereich bis hin natürlich auch zum multireligiösen Bereich. Und da als Christ eine Stimme zu sein, das finde ich notwendig.
Ja. Wir springen mal ins Heute. Was würdest du sagen, wo die Landeskirche in Württemberg heute in Sachen digitale Präsenz steht? Womit bist du zufrieden? Was wünschst du dir, was vielleicht noch mehr werden kann?
Ja. Man wünscht sich immer mehr, ganz klar. Aber ich freue mich sehr, dass unsere Landeskirche das Thema Digitalität nicht nur erkannt hat, sondern umgesetzt hat. Wir haben zwei Digitalpfarrämter. Das heißt, da ist ein normales Gemeindepfarramt mit 50% digitalem Auftrag verbunden und das an zwei Stellen. Und das finde ich schon mal ein sehr deutliches Zeichen. Dann ist völlig selbstverständlich, dass das evangelische Medienhaus und auch die Pressestelle mit digitalen Instrumenten umgeht, beispielsweise halt auf Social Media wirklich jeden Tag mehrere Posts macht und hier auch kommunikative Stränge aufnimmt.
Du bist es gewohnt, im kommunikativen Bereich zu arbeiten. Das heißt, auch die Frage von Reichweiten, von Wirkung dessen, was man tut, ist dir überhaupt nicht fremd. Gab es in den Jahren, die du investiert hast, hier Momente oder Projekte, wo du gemerkt hast, wow, hier ist wirklich eine geistliche Wirksamkeit, die wir wahrnehmen, die wir messen können, die wir verstärken wollen?
Ja, wobei das Sensorium für mich nicht nur einfach Reichweitenzahlen sind.
Das sollte es
also,
nicht.
Also man muss jetzt sagen, Reichweiten zu erzielen war vor 10 Jahren wesentlich einfacher wie heute. Und wenn man heute nicht gezielt für Werbung zahlt, kriegt man auch nicht mehr die hohen Zahlen. Ich bin umgekehrt ein Freund der generativen Reichweite. Das heißt, die wirklich natürlich aufgebaut wird und nicht nur nach Klicks heischt. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, das sind keine haltbaren, keine nachhaltigen Reichweiten, die anderen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass beispielsweise zum Beispiel eine Rundfunkandacht, die transkribiert im Netz bei Facebook war, plötzlich die 100.000er Grenze reißt. Mhm. Vielleicht, weil ein Charlie Chaplin-Bild dabei war, vielleicht aber auch, weil das Thema stark war. Wenn wir es doch immer so einfach hätten und es wüssten. Wir haben letzte Woche erst wieder unsere Themensortierung gemacht und geschaut, was hat große Reichweiten, was hat kaum Reichweite erzielt. Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht verraten, woran es liegt. Ich kann dir manchmal verraten, warum ein Thema nicht gezogen hat, aber nicht, warum eins richtig durch die Decke geht.
Bleibt ein Mysterium dabei. Ja. Genau, ihr seid in verschiedenen Stellen unterwegs. Einmal auf Instagram unter ELKWUE und auf TikTok mit dem Kanal Wissenswerten.
Ja.
Schauen wir mal auf TikTok. Was steckt hinter dem Konzept und was für Reaktionen von Menschen erlebt ihr?
Ja. Also wir haben gemerkt, dass wir mit unseren normalen Konzepten bei TikTok nicht durchkommen und als Tänzer sind wir auch nicht alle so geeignet. Und nur zu sagen, wie schlecht unser Betrieb ist, auch das ist nicht unsere Masche, sondern wir haben gemerkt, dass wir auf TikTok, wo sehr viele Meinungen auch wirklich, ich sag's jetzt mal wirklich, auch Falschinformationen grassieren, wir vielleicht wieder Basics vermitteln sollen und haben gedacht, ein steiler Einstieg in ein kurzes Wissensformat, das Wissen über Kirche und Glaube vermittelt, könnte hier ein Ansatz sein. Und wenn ich es richtig anschaue, merke ich auch, wir sind da, glaube ich, einigermaßen erfolgreich. Was manchmal deprimierend ist, dass der gleiche Beitrag, der auf TikTok vielleicht mittelmäßig läuft, dann plötzlich auf Instagram richtig durch die Decke geht, weil wir die TikTok-Wissenswerte auch auf Instagram ausspielen.
Okay, ja, das darf immer sein, Cross-Publishing. Und auch da ist die Überraschung, man weiß nicht immer genau, was der Algorithmus wo macht.
Es spielen natürlich schon auch Typen eine Rolle. Also mir fällt schon auf, dass einer unserer Mitarbeiter, der auch, ich sage jetzt mal, eine wirklich seelsorgerliche Kompetenz hat, das auch gut in verständlichen Worten vermitteln kann, bei den TikTok-Wissenswerten immer leicht über den anderen ist. Also es gibt schon Talente für einen bestimmten Kanal, aber der ist jetzt auch nicht sonderlich jung, sondern ich glaube, es ist die Art, wie er es vermittelt und welche Themen er auswählt. Ich sage es jetzt wieder vorsichtig, dass ausgerechnet der Bierpfarrer von der Schwäbischen Alb bis jetzt unser Spitzenreiter ist oder das Footballteam mit unserem evangelischen Gymnasium. Das war nicht unsere Auswahl. Aber ich freue mich, dass ein Thema dann offensichtlich anschlussfähig ist, auch bei anderen Zielgruppen.
Ja. Für dich war es eine ganz schön lange Reise, da zu sein, wo du bist. Und eine Reise, wo du anfangs auch angedeutet hast, dass du nicht immer gedacht hast, dass es so geht. Du bist ein leidenschaftlicher Pfarrer, du hattest gar nicht so gesehen, dass es unbedingt Richtung Medien gehen soll. Bevor du uns mitnimmst auf die Reise, vielleicht einfach nochmal einen Überblick der Etappen, interessiert mich. Du hast im Lauf der Zeit, da haben wir auch drüber geredet, manches an Missverständnissen oder auch an Vorurteilen erlebt. Das heißt, du hast auch erkämpfen müssen, dass Kirche willens ist, im digitalen Raum sich auf den Weg zu machen. Was waren die größten Hindernisse? Was davon ist heute noch da, was ist auch nicht mehr da?
Ja, also die größten Hindernisse sind natürlich die Vorurteile, die man gegenüber dem digitalen Raum auch in der Öffentlichkeit oft trägt. Also das Diskreditieren bestimmter Kanäle. Ich weiß noch, wie am Anfang auf Facebook ganz stark geschimpft wurde. Dann natürlich jetzt, um ein aktuelleres Beispiel zu nehmen, als X von Elon Musk übernommen wurde, war natürlich der politische Wirbel sehr groß. Das ist übrigens das einzige Mal, wo wir dann wirklich auch einen Stillstand unserer Präsenz beschlossen haben, weil wir einfach gemerkt haben, erstens sind die Reichweiten dort für uns nie überragend gewesen. X ist wahrscheinlich auch eher ein Netzwerk, das dann für Medienleute untereinander sehr spannend war. Für uns jetzt nicht ganz so. Und dann haben wir dort auch mal ausgesetzt. Aber ich würde sagen, es sind die gleichen Vorurteile, die jeweilige Träger oder der jeweilige, ja, wir gehen ja sozusagen immer im Huckepack-Verfahren, im Rucksackverfahren damit, die auch der Träger an sich hat. Und wir versuchen natürlich durch Inhalte, auch durch die Art und Weise, wie wir die Inhalte aufbereiten, zwar formatgerecht zu sein, aber umgekehrt auch genau diese Vorurteile eben nicht zu bedienen, sondern auch wirklich inhaltlich tiefe Dinge, das kann man in 30 Sekunden auch ausdrücken, hinzukriegen.
Ist das über die Jahre leichter geworden, den immer wieder neuen Vorurteilen zu begegnen?
Ich glaube, es hat sich tatsächlich etwas verflacht, weil nicht jeder sich mit allem beschäftigt. Aber das ist auch natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Also wenn man vor 15 Jahren noch gesagt hat, ihr müsst alle auf Facebook sein, heißt es heute, ihr müsst alle auf TikTok, ihr müsst auf Threads, ihr müsst auf Instagram, ihr müsst immer noch auf Facebook, weil dort die Bubble sich ganz gern theologisch herausdebattiert. Mhm. Das heißt, man muss für verschiedene Kanäle gleichzeitig denken und braucht auch, darauf haben wir größten Wert auch in unserem Team gelegt, unterschiedliche Alters, unterschiedliche man sagt ja ein bisschen auch Milieus im Team vereinigen zu können, damit ein Gespür für jeden Kanal auch entsteht.
Du sprichst von Bubbles und eine der Herausforderungen, die ich oft erlebe, ist, dass wir allzu leicht dazu, also dass der digitale Raum uns allzu leicht dazu bringt, dass wir uns halt nur innerhalb unserer digitalen Bubbles bewegen. Mhm. Es gibt Plattformen, die dafür wie gemacht sind. Instagram und Facebook sind vom Algorithmus ganz stark, dass sie mich drin halten. TikTok ist da anders, dass mich eher mit Leuten in Kontakt, mit denen ich sonst in Kontakt werden würde. Was tut ihr, um das zu tun, was man Pop the Bubble nennt, um raus aus eurer direkten Bubble zu kommen, mit dem, wie ihr Glauben kommuniziert?
Ja. Also natürlich auch bei der Themenauswahl, indem man bewusst Themen nimmt, von denen man weiß, die sind zunächst schon mal vielleicht sogar ein bisschen anstößig oder ungewohnt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also das Thema Aufmerksamkeit, wir können das jetzt kleinreden, aber das spielt eine Riesenrolle. Deshalb hat man oft auch Überschriften, die vielleicht provozierender sind, als es nachher der Inhalt tatsächlich ergibt. Ja. Das ist halt im System ein Stück weit gegeben. Wir versuchen aber immer trotzdem, ich sag's jetzt mal, echt zu bleiben und seriös zu bleiben, nicht jetzt falsche Erwartungen zu wecken, sondern einen Einstieg zu schaffen, den eben auch jemand nachher hinkriegt, der nicht zu unserer Bubble gehört. Und was unser Prinzip generell ist, aber das gilt übrigens auch für die Radioarbeit, das gilt auch für die Fernseharbeit, dass es keinen Beitrag gibt, den nicht mindestens 2-3 Leute gegengelesen oder gegengeschaut und gegengeprüft haben, damit uns A, natürlich nicht blöde Fehler passieren, aber umgekehrt auch, dass jemand auch sagt, hey, ihr hättet vielleicht das andere Bild als Startbild nehmen sollen. Oder hey, die Überschrift gefällt mir überhaupt noch nicht. Oder warum steigt ihr mit dem Gedanken ein? Also schon beim Konzept oft, nehmt doch bitte den, was ihr weiter unten zwar im Abschnitt habt, aber das ist eigentlich der Teaser-Gedanke nachher für den ganzen Beitrag.
Ja. Gehen wir einmal kurz durch das Leben von Dan Peter und wir machen das mal anhand von Jobbezeichnungen. Du darfst gerne einfach mal über die letzten Jahrzehnte einfach deine Jobbezeichnungen so nennen. Ich weiß, einer davon ist Pfarrer in der Landeskirche.
Ja, ich war 12 Jahre im Gemeindepfarramt und an 3 verschiedenen Stellen, hat mir auch riesig Spaß gemacht. Es waren unterschiedliche Situationen vom Landpfarramt bis hin zur Vorstadt Stuttgart, dann wieder eher ein bisschen ländlich hier rund um die Universitätsstadt Tübingen herum. Oh, ich wie gesagt, einfach Pfarramt hat mir Spaß gemacht. Und zwar nicht nur das Predigen, das möchte ich auch gleich betonen, sondern ein Pfarramt hat eine Vielzahl von Tätigkeiten. Lehre, Verkündigung, Seelsorge. Hat aber auch mediale Arbeit gehabt. Und ich habe nebenher immer mit Radio, mit Zeitungsbeiträgen noch gearbeitet und auch geschaut, dass wir die kleine Mini-Publizistik, die wir hier hatten, und eine regionale Publizistik im christlichen Bereich, dass ich das so nebenher auch noch mitmachen konnte.
Erste Arbeitsbezeichnung, was gab es danach?
Danach gab es eine Referatsleitung, die mir angeboten wurde im Oberkirchenrat. Das war im Prinzip so eine, auf der einen Seite eine inhaltliche Stelle, die entwickeln sollte, das Thema Gemeinde, übergeordnete Dienste für Gemeinde, da haben die missionarischen Dienste dazugehört. Deshalb habe ich mich sehr stark auch mit Milieufragen, überhaupt mit Volksmission, also von der Zeltmission sozusagen bis zur digitalen Mission beschäftigt. Ja. Dann das Thema Gemeindeberatung, Gemeindeentwicklung, also wie steht man Gemeinden bei, wenn sie Entwicklungsgedanken haben oder wenn es Schwierigkeiten gibt, Krisen gibt, wie kann man hier ein Netzwerk auch von Beratung, beratenden Menschen schulen, und auch dieses Netzwerk betreuen und umgekehrt dadurch auch ein Sensorium für eine Landeskirche entwickeln. Es gab aber auch spannende Dinge wie das Thema Flughafenseelsorge oder auf der Messe eine Seelsorgestation einzurichten und eine Verkündigungskapelle mitzugestalten. Also es gab viele tolle Felder. Da war ich nie allein, das möchte ich immer betonen. In der Landeskirche macht man immer alles mit Teams, in der Regel sogar ökumenisch aufgestellt, Rundfunkarbeit zum Beispiel, die mit zu meinem Ressort gehört hat und bis heute auch im Öffentlich-Rechtlichen gehört, ist immer ökumenisch aufgestellt. Und das finde ich toll, dass wir als Christen hier miteinander, evangelisch, katholisch, Freikirchen, wirklich am gleichen Strang ziehen.
Welches in diesem Potpourri von Aufgaben in der Zeit war dein Baby? Also hat dich besonders glücklich gemacht.
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Für mich war am Anfang das stärkste Anliegen, das so quer sich durch alles gezogen hat, das Thema Bewegtbild. Das klingt jetzt doof, aber ich fand das immer unterbelichtet im kirchlichen Bereich. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo man viele tolle Kindersendungen hatte, von denen ich gar nicht wusste, die waren mit biblischen Geschichten, dass die von Pfarrerinnen und Pfarrern der Landeskirche damals mitkonzipiert wurden. Und heute sehe ich ich sah dann längere Zeit im Fernsehen eigentlich selten Beiträge, die auch kirchliche Inhalte, und ich sage jetzt bewusst christliche Inhalte, hatten. Und mein Ziel war es, das Thema Bewegtbild, das eigentlich immer eine sehr dominante Rolle gespielt hat, auch in der Kirche bewusst zu machen. Witzigerweise, Sie können sich anstrengen, wie Sie wollen. Manchmal braucht es wieder günstige Gegebenheiten, und so sehr wir uns über Corona beklagt haben, ab dem Moment war es selbstverständlich, dass Bewegtbild auch ein ganz starkes kommunikatives Mittel ist und dass man oft Beiträge sogar ganz stark daran ausrichten muss, was Bilder erstmal vermitteln und sich auch mal über Bildsprache nochmal ganz anders Gedanken zu machen, dass eine Geschichte über Bilder erzählt werden kann, dass der Einstieg über ein Bild viel stärker ist, ein erzähltes Bild, ein tatsächlich dargestelltes Bild oder eine Persönlichkeit. Weil wenn ich jemandem in die Augen schauen kann und der mir auch noch in einer gewissen Größe entgegentritt, ich habe immer den Vergleich gezogen, wenn ich hinten in der Kirche sitze, habe ich vorne ein kleines Männchen oder eine kleine Frau stehen. Wie soll ich da eine starke Beziehung aufbauen? Die ist manchmal über ein großes Bild viel leichter herzustellen. Manche Gemeinden haben das erkannt und deshalb auch viel Bilder und Bewegtbild auch im Gottesdienst drin oder sogar manchmal die Videoübertragung sozusagen auch im Gottesdienst drin, weil sie merken, es schafft eine andere Nähe, die Menschen vom Fernsehen, von anderen Gegebenheiten her gewohnt sind. Und dieses Thema in der Landeskirche bewusst zu machen, das war mein eigentliches Baby. Und da hat der digitale Raum natürlich völlig andere Chancen, auch Kostenstaffelungen geboten, die vorher so nicht möglich waren. Denn Bewegtbild ist teuer gewesen, super teuer sogar.
Da gehen heute Dinge leichter. Bei der Frage, was geht im digitalen Raum, was in klassischen Medien, in klassischer Kommunikation oder im analogen Raum nicht geht, was würdest du da sagen? Wo siehst du die ganz besonderen Chancen von Digitalität gegenüber den, sag ich mal, dahergebrachten Kommunikationsformen, gegenüber analoger Gemeindearbeit, allem, was dazu gehört?
Ja, ich finde, das ist nicht mal so sehr ein Unterschied zwischen analog und digital, sondern es ist ein Unterschied zwischen medialer Arbeit und personaler Arbeit.
Okay.
Ich konnte zu Beginn meiner Dienstzeit in den Orten, wo ich Dienst gemacht habe, an eine Haustüre gehen, klingeln und sagen, ich bin der Pfarrer, ich würde Sie gern mal besuchen, und mir wurde aufgemacht.
Ja.
Das hat sich weiter erschwert. Das heißt, ich muss eigentlich dort, wo die Menschen ohnehin etwas in der Hand haben, wie ein Handy oder vor einigen Jahren noch der Fernseher, ich muss sozusagen die Schwelle in ihren privaten Bereich erstmal erreichen, damit sie eine Botschaft, einen kommunikativen Akt wahrnehmen. Und da ist natürlich Digitalität oder überhaupt mediale Arbeit ein ganz entscheidender Faktor, weil da haben Sie Vertrauen, da können Sie kontrollieren, da können Sie an- und abschalten und damit mich auch wieder ausblenden, wenn Sie mich nicht mehr wollen. Aber umgekehrt habe ich die Chance, natürlich diese erste Schwelle zu überwinden.
Damit bieten wir natürlich auch Plattformen, die entweder eine direkte 1-zu-1-Beziehung simulieren, wie es TikTok, Instagram durch Videos natürlich tun, oder die sie auch tatsächlich herstellen, sei es Zoom, sei es Insta oder TikTok Live, da eine riesige Chance. Ich denke da, letzte Podcast-Folge war mit Carlos, der eine Sinti-Gemeinde bei Hamburg gründet und auf TikTok unterwegs ist, der genau das tut, der ganz stark ins One-on-One geht. Also da ist genau das, was du beschreibst. Der Pfarrer von früher, wo du in deinem Dorf hingehen konntest und an der Tür klopfen konntest, da ist er wieder. Aber halt im digitalen Raum.
Ja. Jetzt gibt's natürlich die umgekehrte Schwelle. Was wir auch merken, ist, dass selbst Beziehungen, die man gut aufgebaut hat, sich im digitalen Raum auch schnell wieder verlieren können.
Das ist so.
Und zwar liegt es tatsächlich auch an der Art und Weise, wie wir heute Beziehungen pflegen. Da kann eine Woche schon eine lange Zeit sein. Eine Woche ohne Kontakt. Und unsere Plattformen spielen manchmal auch bestimmte Leute einfach über längere Zeit nicht mehr aus. Für dich persönlich nicht mehr aus, wenn du nicht aktiv ständig hinterher bist. Und von daher würde ich auch den digitalen Raum nie trennen vom normalen Lebensraum. Digital ist ein Teil der Realität. Und ich muss auch schauen, dass ich diese beiden Räume ständig verknüpfe. Also, dass ich Andockpunkte im realen Leben schaffe. Dass ein Dorfhock nachher oder in der Stadt einfach mal ein Treffen dazu gehört, wo ich über den digitalen Raum hinaus Gelegenheit zur Kommunikation habe, zur Begegnung, auch jemanden mal in 3D sehe und nicht nur in 2D, das spielt eine ganz starke Rolle für die Nachhaltigkeit.
Absolut, ja. Was ist dein Titel im Heute? Und du hast gesagt, du bist nicht gerne alleine wie heute im Homeoffice, sondern du bist gerne im Team. Erzähl mal was, wie ist dein Team? Wie sieht das zurzeit aus? Und wie arbeitest du mit dem zusammen?
Ja. Also ich habe im Moment ein kleines Team, das Pressestellenteam, und ich habe noch ein weiteres Team, das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig ist. Ich gehe mal aufs Presseteam ein. Das sind bei mir noch außer mir 5 Leute, die aber alle, ich sage es jetzt mal, eine hohe digitale Kompetenz haben. 2 davon sind ausgebildete Journalisten, die anderen sind ausgebildete Medienleute, also die vom Bildschnitt bis hin zu natürlich auch redaktionellen Beiträgen, die auch eine Bildsprache entwickeln können. Und wir haben so das Prinzip, jeder sollte ein bisschen alles können, aber jeweils 2 sollten in einem Gebiet richtig stark sein. Damit wir in der Pressestelle, auch wenn mal jemand ausfällt, alle Aktivitäten, und das sind bei uns Text, Bild, Bewegtbild, es sind aber auch personale Begegnungen, es sind manchmal auch Veranstaltungen, es sind manchmal auch Krisenfälle, wo man vor Ort sein muss, dass wir diese Aufgabenstellungen, die uns betreffen, erfüllen können. Oder eben auch Beratung von einer kirchenleitenden Person oder die Übersetzungsarbeit. Also wenn die Kirchenleitung etwas sagen will, wie transportiert man das auf die verschiedenen Ebenen, oder umgekehrt, wenn in den Medien etwas kommt oder bestimmte Anwürfe immer wieder kommen, wie übersetze ich das dann umgekehrt auch wieder in die Kirchenleitung hinein?
Ja. Ich stelle mir eine unglaubliche Spannung vor zwischen dem, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen auf einem Medium wie TikTok sein, wir wollen echt sein, ansprechbar sein und so weiter. Das ist für mich der Inbegriff von Unperfektion.
Ja.
Und auf der anderen Seite eine Pressearbeit, die in Anspruch hat, das richtige Wording zur richtigen Zeit für die richtige Person von den richtigen Leuten durchgelesen und von Dan Peter persönlich unterschrieben, dass auch alles richtig ist da drin. Ich erlebe die selber, ich habe auch beide Rollen. Ne?
Ja.
Auf der einen Seite einfach schnell losgehen, manchmal einfach viel Content raushauen, unperfekt und so weiter. Und auf der anderen Seite eine Pressemitteilung, wo jedes Wort auch sitzt, damit es keinen unnötigen Shitstorm gibt. Wie gehst du mit dieser Spannung um?
Ja, also ich würde 2 Stichworte nennen. Das eine ist tatsächlich, ich musste meinen Menschen, die mir zugeordnet wurden oder die ich mir auswählen durfte, beibringen, ihr müsst nicht perfekt sein. Die Fehlertoleranz darf höher sein, als sie früher bei einer Pressestelle war. Das ist das Erste. Ich hoffe, dass es trotzdem nicht ist, also weil jeder achtet natürlich darauf, dass er trotz der Schnelligkeit auch die Dinge richtig macht. Das ist das Erste. Und das Zweite heißt, keine Eitelkeit. Sprich, wenn ich meine Texte nur verteidige oder mein Bewegtbild, das ich aufgenommen habe, die ganze Zeit verteidige, kommen wir nicht weiter. Sondern ich muss ernst nehmen, wenn mir einer sagt, du, das würde ich anders machen oder das finde ich noch verbesserungswürdig. Und das gilt übrigens über die Pressestelle hinaus. Also wir sind jetzt auch nicht eitel und bestimmen genau, was ein bestimmtes Ressort zu sagen hat, sondern wir sprechen mit den Ressorts, hören genau hin und versuchen, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Und wenn die sagen, ihr trefft uns nicht, auch nicht eitel sein, wir wissen das alles besser, sondern dann versuchen wir es eben nochmal einen Schritt länger und kriegen es irgendwie hin. Aber es muss auch so sein, dass wenn nachts um 11 irgendeine heiße Meldung kommt in der und wir sagen, ey, wir müssen den Landesbischof aufrütteln, wecken oder was auch immer, dann tun wir das. Und ich bin froh, dass unsere Kirchenleitung an der Stelle so tolerant ist. Ich darf den Landesbischof, den Direktor oder auch die anderen Kollegialmitglieder anrufen, wann immer es mir notwendig scheint. Und inzwischen ist es so, die wissen auch, dass es ihnen nutzt und dass es sie verständlicher macht und dass wir sie menschlich rüberbringen. Dann ist es halt auch mal so, was jetzt vor einigen Monaten geschehen ist, wenn der Papst stirbt, dass auch wenn der Landesbischof einen freien Tag hat, er sagt, okay, komm schnell zu mir rüber, wir stellen uns vor die nächste Kirchentür und ich sage einen lieben Gruß an unsere katholischen Freundinnen und Freunde, dass wir auch an sie denken und mit ihnen hoffen, dass ein guter Nachfolger wieder gewählt wird. Und das innerhalb einer Stunde sendereif für den SWR auch oder für andere Sender zur Verfügung steht, nicht nur im Wortlaut, sondern weil die dann oft mit ihren Teams auch Schwierigkeit haben, dass wir das auch in Video oder in anderer Form noch verbreiten können.
Schnelligkeit und Qualität ist das eine. Das andere ist auch die Frage nach der Menge der Ausspielwege, sag ich mal, die Öffentlichkeitsarbeit nehmen kann. Und die Frage, die mir immer wieder begegnet, ist, ob es der einzelne Creator ist oder ob es christliche Organisationen sind, die Frage, wo sollten wir denn überall sein? Was sind Kriterien für dich, das zu entscheiden? Ob es jetzt auch noch Snapchat, ja, auch noch Unreal, BeReal sein soll, ob ihr auch noch eine Community auf Discord braucht oder ob da auch noch jemand mit dem Twitch-Kanal unterwegs sein sollte. Was sind vom erfahrenen Medienmacher gute Kriterien, den Strauß an Kanälen, an Publikationskanälen zusammenzustellen?
Ja, auch das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Und ich komme nochmal aufs Team zurück. Wir haben eine Altersdiversität drin,
okay,
von etwa 30 Jahren Spanne drin. Mhm. Und wir haben
wo fängt die an?
Geschlechterdiversität. Also wir haben 3 Frauen, 3 Männer im Team.
Super.
Und ja, das ist schon mal ein wichtiges Kriterium. Wohin geht die Reise? Wir fragen das immer im Team. Sind wir da miteinander auch einigermaßen einverstanden? Dann spielt bei den Kanälen natürlich auch eine Rolle. Schaffe ich es dort, meine Bilder, auch meine Texte tatsächlich glaubwürdig hinzukriegen? Bei TikTok haben wir lang gesucht, das gestehe ich auch. Wir haben gemerkt, so unseren Standard erstmal ein Bibelwort, eine Tageslosung, oder das ist schön, aber das ist nicht der Bringer dort. Wir müssen da anders inhaltlich ran. Bei Snapchat wüsste ich es nicht im Moment, muss ich ehrlich auch zugeben. Wir haben dann schon auch ein bisschen die reichweitenstärksten Kanäle natürlich im Blick und die auch auf Kommunikation angelegt sind. Manchmal eher in einer Richtung und manchmal auch so, dass wir wissen, das heißt auch ganz schön eine Herausforderung in der Moderation des Kanals. Und es gibt auch Beiträge, von denen wissen wir sofort, da werden wir überhäuft werden. Ich könnte die Triggerthemen sofort nennen, natürlich, das ist Israel, das sind bestimmte politische Dinge, dann sagen wir auch mal, dann sind wir zurückhaltender in dem, was wir an Beiträgen zulassen und sperren auch vielleicht mal für einen Tag die Kommunikation.
Ja, das ist nachvollziehbar. Danke dir für die Einblicke. Wenn wir nach vorne gucken, hier im Podcast sind auch immer wieder Impulse einfach für Gemeinden dabei, wie sie digital so Leben und Wirken erweitern können. Für dich ist das großen Fokus evangelische Landeskirche in Württemberg auch der Blick. Was würdest du sagen, welche Basiskompetenzen sollte Kirche heute lernen und welche Trends mit welchen Trends sollte sich heute beschäftigen, um in den nächsten Jahren gut digital unterwegs zu sein?
Also man muss auch sagen, viele Kompetenzen, die heute gefragt sind, sind bei den jüngeren Menschen automatisch da, weil die schon ganz anders mit diesen Medien umgehen. Also ich schaue manchmal mit Neid hin und manchmal auch mit einem Lächeln, wie jeder schon genau weiß, wie sein Kameragesicht am besten ist. Aber wir machen natürlich auch an der Stelle ständig Sichtungen. Das heißt, wir gehen auf junge Diakoninnen, Diakone, auf junge Pfarrerinnen und Pfarrer zu, auch auf Ehrenamtliche. Wir haben jetzt gerade wieder einen Pitch gemacht, wo wir gesagt haben, 12 Leute aus der Landeskirche unterstützen wir gerne bei ihren Social-Media-Aktivitäten. Super. Bilden mit denen Netzwerk. Die bekommen einen Grundzuschuss für technisches Gerät. Wir bieten denen Fortbildungen an, aber wir wissen ganz genau, letztlich kommt es nicht auf die 1.000 Euro oder auf dieses oder jenes an, sondern es kommt darauf an, hat jemand gute Ideen? Wie entwickelt man gute Ideen? Hat jemand ein Durchhaltevermögen? Und jetzt kommt wieder das dazu, hat jemand auch ein Stück weit einen Auftrag, eine Berufung? Hat jemand auch eine starke Motivation, sich präsentieren und auch Inhalte aufzuarbeiten? Umgekehrt aber auch nicht zu eitel zu sein. Es braucht eine gewisse Eitelkeit, es braucht einen gewissen Drang in die Öffentlichkeit. Und wir hatten dann auch, also wirklich viele Einreichungen, haben dann mal so ein Zwölferfeld gesichtet und sind jetzt gerade dabei, die fit zu machen, die zu unterstützen. Weil der Witz in der heutigen Medienwelt ist, es geht nicht darum, ob jemand mit ganz viel Kohle da einsteigt. Klar, wenn ich ein ganzes Netzwerk aufkaufe, vielleicht schon. Aber es geht eigentlich darum, mit guten Ideen kann man sehr weit kommen. Und mit einer guten Kanaloptimierung oder mit einer Fokussierung auf bestimmte Themen kann ich auch viele Zielgruppen sehr nachhaltig erreichen. Also eher den Leuten beim Profil entwickeln helfen, das ist im Moment so unser Geheimnis oder unsere Strategie, die wir auch offen kommunizieren. Und dabei kann man natürlich auch sehen, wer hat hier ein sehr hohes Talent und wer erreicht, und das ist genauso berechtigt, einen überschaubaren Kreis. Also mir ist lieber, jemand erreicht Tag für Tag, ich sage jetzt mal 100 Leute, und ist mit denen in einer guten Kommunikation. Auch das braucht's vielleicht sogar nur ganz regional in der Kommunikation, vielleicht aber auch nur in einem anderen Land in der Kommunikation. Der Einzelne ist heute so mächtig wie oft ein ganzes Netzwerk.
Ja, genau, du sagst, also das, was du beschreibst, genau, das wäre das, was wir bei uns als digitale Missionare beschreiben, wo wir als Allianzmission uns freuen, wenn wir mit ihnen in Deutschland unterwegs sind oder auch global digitale Missionare auszubilden. Was hast du gelernt, was ist noch wichtig dabei, solche Leute zu begleiten? Also das eine hast du gesagt, ihnen zu helfen, die Zielgruppen und das Format klar zu haben. Was brauchen Content Creator, digitale Missionare, Christfluencer, wie man sie nennen will, was brauchen die noch?
Ja, ich setze nochmal an dem letzten Punkt ein bisschen an. Wir treten ja mit denen auch in Einzelgespräche. Mhm. Wir machen eine Art Mentoring, Einzelmentoring noch. Mhm. Und da kann man natürlich ein Stück weit ein Profil auch miteinander entwickeln oder merken, wo tickt denn die Person wirklich, wo leuchten die Augen, wo strahlt das Herz. Ja. Und für mich ist der geistliche Aspekt natürlich auch ein ganz starker. Was habe ich zu sagen? Und das geht mir jetzt nicht um hohe Theologie, um eine ausgeklügelte Redeweise, sondern hat die Person ein glaubwürdiges Anliegen und schafft sie es, das zu formulieren, oder braucht sie auch da Unterstützung? Wir helfen auch ein Stück weit sozusagen bei diesen ersten Steps. Sag mir dein Anliegen, oder ich erkenne bei deinen Beiträgen bisher immer wieder ein gewisses Thema. Wollen wir das nicht ein Stück weit auch als eine Schlüsselkompetenz weiterentwickeln?
Super. Schön. Was wird aus den Mini-Projekten, wenn ihr da jemand eure Kohorte aufgestellt habt, die 12 Leute gefundet habt, ein bisschen begleitet habt, wie entwickelt sich das weiter?
Das kann man natürlich nie sagen. Es kann auch sein, dass jemand nach einem Jahr wieder genug hat. Oder sagt, ich kann das Netzwerk nicht mehr aushalten, es nimmt mir zu viel Zeit. Mhm. Also das erlebe ich oft auch bei sehr reflektierten Personen, dass sie sagen, ich habe das jetzt 4 Jahre gemacht. Wir haben eine Pfarrerin in dem Bereich, und die sagt, ich schaffe das einfach nicht mehr. Mal sind es gesundheitliche Gründe, mal sind es auch, dass sie sagt, es ist für mich eine Falle, ich vergeude da drin zu viel Zeit. Für mich also nicht nur jetzt im Konstruktiven, sondern auch anderswo. Und das muss man ernst nehmen.
Auf jeden Fall.
Das heißt, wir werden immer wieder dranbleiben müssen, auch wieder mit neuen Menschen zu sprechen. wir sind auch ein bisschen mit Scouting natürlich dabei, wenn uns jemand auffällt in der Landeskirche, der hier ein spannendes Thema hat oder irgendwo in der Peripherie da drin ist, sprechen wir auch aktiv an. Also es ist ein Prozess, der nicht aufhört und der hat ja auch bei uns nicht aufgehört. Unser erster Schwerpunkt war Facebook, unser zweiter Schwerpunkt war Instagram. Im Moment verschiebt sich's Richtung TikTok. Die anderen Kanäle, Threads und X haben wir natürlich nebenher auch bespielt. Jetzt gerade nicht mehr, habe ich ja schon gesagt. Wir sind auch weiterhin natürlich am Scouting, was passiert überhaupt in der digitalen Welt. Gibt es auch Blogs, die hochspannend sind? Oder was ich im Moment merke, ist eine enorme Entwicklung bei den beruflichen Netzwerken. Ja. LinkedIn, Xing. Ja. Und da gehen wir wieder stärker über Einzelpersonen. Also wir haben einen Kanal für unseren Landesbischof da entwickelt. Der ist sicherlich nicht auf Stellensuche, aber der kann bei Leuten, die auf Stellensuche sind oder sich stark beruflich orientieren, doch auch den einen oder anderen Gedanken hier gut ausspielen. Und wir sichten natürlich dann auch das, was sozusagen bei diesen Persönlichkeiten permanent an Vorträgen, an Begegnungen ist, auf die Brauchbarkeit auch für die Kanäle. Also wenn wir wissen, er ist bei dem Arbeitskreis evangelischer Unternehmer, dann fragen wir natürlich nach dem Thema oder begleiten ihn oder nehmen auch einen Gesprächspartner dort und machen dann einen entsprechenden Beitrag draus.
Ja, ich danke dir für die Einblicke, für das mit reinnehmen. Ich bin noch hängen geblieben an den Scouting. Genau. Wie macht ihr Scouting? Was tut ihr, um die Leute, die wirklich an innovativen Ecken unterwegs sind, rauszufinden oder um die zu finden, wo ihr sagt, das könnten welche sein, die wir mit reinnehmen?
Nehmen wir Hinweise ernst. Wenn uns jemand sagt, da ist ein spannender Auftritt, dann schauen wir uns das an. B, ich habe ja vorher schon gesagt, wir sind ja nicht ein oder zwei Personen, wir sind mehrere Personen, auch mit unterschiedlichen Interessen. Ist im Bereich Musik fitter, nächste ist im Bereich Politik fit, der dritte da. Also dass wir da auch natürlich genau hinschauen. Aber wir gehen auch aktiv auf kirchliche Gruppen zu. Also wir besuchen die Ausbildungsstätten von Diakoninnen, Diakone. Ich gehe zu den Kursen der Vikarinnen und Vikare. Ich schaue mir die Leute an, mache mit denen Kurzinterviews und da merkt man oft schon, wer hat da, ich sage jetzt mal, eine andere Form der Darstellung, die spannend werden könnte. Und es ist eher so, dass wir immer einen leichten Überschuss haben. Also das freut mich im Moment sehr, dass wir einen leichten Überschuss haben, aber immer wieder natürlich auch neue spannende Leute treffen.
Schön. Ich danke dir für die Innovationsfreude, die aus dem, was du erzählst, heraussprichst. Könnten noch deutlich mehr machen, aber wir landen mal. Einmal mit so einer typischen Visionsfrage, nämlich der Frage, wenn Ressourcen keine Rolle spielen würden, Geld, Mitarbeiter und so weiter, welches digitale Projekt würdest du morgen starten?
Die Frage hast du mir ja im Vorfeld schon mal zugeschickt gehabt und das war für mich die allerschwierigste.
Ja.
Und zwar, weil die ist entweder unermesslich, also wahrscheinlich würde ich sage jetzt mal, bei einigermaßen überschaubaren Ressourcen würde ich sagen, wir brauchen dringend eine KI, die mit unseren Inhalten gefüllt ist und nicht einfach beliebig nur im Netz Dinge zusammenträgt.
Super.
Ja, das wäre für mich ein einigermaßen überschaubares, aber trotzdem super teures Projekt. Natürlich könnte man jetzt sagen, eine eigene Netzplattform, aber das will ich ja gerade eigentlich nicht. Ich möchte auf den Plattformen, auf den Marktplätzen unterwegs sein, wo die anderen Menschen unterwegs sind und nicht erstmal alle mühsam auf unsere Plattform ziehen.
Und ich glaube auch, dass es gab ja viele Anläufe, solche Plattformen zu schaffen.
Die sind aber ich sage es jetzt einmal auch umgekehrt. Ja. Ich bin ja schon einige Jahre im Fahrberuf und auch im medialen Bereich tätig. Ich habe immer gehört, wir haben nicht genug Geld. Und ich kann immer nur sagen, nein, das stimmt nicht. Wenn ein Projekt da ist, kriegt man und dafür Leute begeistern kann, bekommt man zumindest die Ressourcen, die man braucht. Aber man lernt auch durch begrenzte Ressourcen mal Wege zu gehen, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind, aber dafür mehr Kreativität herausfordern. Und wir haben hier in Baden-Württemberg mal einen christlichen Sender gestartet. Wir haben natürlich Bibel-TV unterstützt. Wir haben verschiedene Projekte gehabt. Und ich war manchmal auch froh drüber, dass wir gemerkt haben, da kriegen wir einen Fuß rein oder da kriegen wir keinen Fuß rein. Also auch gescheiterte Projekte können ganz wichtige Lerneffekte auslösen. Und nochmals, im digitalen Raum spielt spielen die Ressourcen nicht die gleiche Rolle, wie sie es bisher in der medialen Welt gespielt haben. Man kommt mit wesentlich weniger aus und Kreativität, Originalität, aber natürlich auch Inhalte. Und jetzt bin ich wieder beim Kern dran. Wenn ich etwas zu sagen habe, wenn ich von meinem Glauben authentisch reden kann und will und auch mein Herz ein Stück weit sprechen lasse und die Augen dazu leuchten, dann kriege ich vielleicht mehr rüber als jemand, der sich jetzt mal wieder 10.000 Klicks einkauft.
Ja, ich danke dir. Dann danke für die Einblicke. Es gäbe noch deutlich mehr zu erzählen. Also wer dir mal persönlich begegnen kann, ich empfehlen, dass er sich Zeit für eine gemeinsame Mahlzeit nimmt. Das habe ich getan und das war ein großer Gewinn. Bei uns hat der Gast das letzte Wort. Das bist du. Und du darfst zum Abschluss, darfst zum Abschluss schließen mit einem Satz. Welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Ja. Beginnt den Tag mit einem Wort aus der Bibel und lasst euch davon inspirieren.
Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianz Mission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.